Russian emergency services have completed emergency rescue operations in the burnt-out Krokus City Hall in Moscow after it was attacked.
So klang es auf allen Kanälen. Der Anschlag auf die Konzerthalle Krokus City Hall bei Moskau Ende März, bei dem mehr als 140 Menschen starben, schockiert die ganze Welt. Und wirft gleichzeitig auch die Frage auf, ob Russland mittlerweile das neue Feindbild radikaler Dschihadisten ist. Denn zu diesem Anschlag hat sich der Islamische Staat Provinz Khorasan bekannt. Ein Flügel innerhalb des IS, von dem bisher wenig bekannt war. Wer steckt dahinter und auf welche Strukturen kann er in Russland zurückgreifen?
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Margarete Wohlan. Hallo. Unser Reporter Marc Törner berichtet seit mehr als 20 Jahren aus Teheran, Kabul, Bagdad, Beirut und Damaskus. Immer wieder geht es dabei auch um den Islamismus und seine verschiedenen Erscheinungsformen. Seine Geschichte macht deutlich, dass es keine einfache Antwort gibt auf die Frage, ob und wenn ja, für wen genau Russland das neue Feindbild ist.
Kunduz, Nordafghanistan. In einem Lehmhaus, dort wo die Stadt ins karge Wüstenumland übergeht, kommt eine Trauergesellschaft zusammen. Etwa 15 Männer. Einer von ihnen rezitiert aus dem Koran. Der Tote, den sie hier beklagen, war erst Mitte 20 und er gehörte zu den Sicherheitskräften der Taliban-Regierung. Wie genau der junge Lokalpolizist gestorben ist, darüber schweigen sich die Männer aus. Sein Bruder Habibullah will nur so viel sagen.
Der IS ist in unserer Gegend sehr aktiv. Sie haben etwa 30 Mann und bewegen sich in 2 Range Rovern. Die sind sehr gut organisiert. Sie verstecken ihre Gesichter hinter Tüchern und operieren meistens nachts. Was immer sie tun wollen, sie können es tun.
Kapitel 1: Fremde Nachbarn. Der IS in Nordafghanistan.
Alle, die sich im Haus versammelt haben, gehören zu den Taliban. Die Taliban kenne man schließlich, sagt Habibullah. Das seien Brüder, Cousins, Bekannte. Sie hätten ihre Wurzeln in der Bevölkerung. Anders als die vom sogenannten Islamischen Staat.
Die vom IS haben keinerlei Verbindungen zu uns. Sie verstecken ihre Gesichter, gehen nicht auf die Menschen zu, sprechen nicht, laden niemanden zu sich ein.
Hier im Grenzgebiet zwischen Nordafghanistan und den ehemaligen zentralasiatischen Sowjetrepubliken zeige sich zurzeit eine neue Form des IS, sagen die Trauergäste, mit Anhängern diverser Nationalitäten. Einige würden miteinander sogar Russisch sprechen.
Unter ihnen gibt es Usbeken und Tschetschenen. Ich habe auch eine Anzahl von Tadschiken bei ihnen gesehen. 50 tadschikische Familien sind zusammen mit den Kämpfern gekommen.
Islamischer Staat, Provinz Khorasan, so bezeichnet sich der IS-Ableger, der in der Grenzregion aktiv ist. Nach dem altpersischen Namen für eine Region, die in Afghanistan beginnt, und neben dem Iran auch die ehemals zentralasiatischen Republiken der Sowjetunion umfasst. Was könnte es für Menschen aus diesen Ländern attraktiv erscheinen lassen, sich dieser Terrorgruppe anzuschließen?
Kapitel 2: Die Zentralasien-Connection.
Die Stadt Osh in Kirgisien, einem Land, das Teil dieser altpersischen Provinz Khorasan ist. Von hier aus, unweit der Grenze zu Usbekistan und Tadschikistan, beobachtet der Journalist Shokrug Saipov die Lage. Er arbeitet für die Online-Plattform Uzpress und verfolgt seit Jahren die Entwicklung des Islam, der hier ursprünglich geprägt war von der eher weltoffenen und toleranten Spielart des Sufismus. Die Radikalisierung, sagt Saipov, habe sich in den Jahren 2013-2014 verstärkt. Damals habe sich der IS auf starke Feindbilder stützen können, die US-Truppen im Irak, das Assad-Regime und seine schiitischen Verbündeten Hisbollah und Iran. Nach der Eroberung weiter Landstriche im Irak und Syrien verfügte die Organisation über die nötige Logistik, neue Gefolgsleute zu werben. Und sie bediente sich dabei der russischen Sprache.
Das geschah vor allem über die Plattform Одноклассники, übersetzt Klassenkameraden. Das ist eine Art russisches Facebook, speziell zum Gebrauch für Schüler. Da wurde ganz gezielt Propaganda gemacht, sich dem IS anzuschließen. Die Werber suchten unter den Nutzern nach bestimmten Namen und einem bestimmten Alter. Sie schickten ihnen Horrorvideos aus dem syrischen Krieg und forderten sie auf, sich dort für den IS zu engagieren. Nach diesem ersten Kontakt wurde dann über die Plattform Одноклассники und über Facebook die Reisen in den Dschihad nach Syrien organisiert.
Dabei war für den IS, so Saipov, auch eine bisher nicht im Fokus stehende Gruppe von Muslimen interessant, die in Russland lebenden Migranten aus Zentralasien. Viele sind arm, weil sie ihren Lohn zu ihren Familien nach Hause schicken, leben neben Baustellen in Bauwagen, fühlen sich von der russischen Mehrheitsgesellschaft diskriminiert und ausgeschlossen.
Deshalb wurden vor allem diese Arbeitsmigranten gezielt angeworben. Von Russland aus wurden sie zunächst in die Türkei gelotst. Am Flughafen Istanbul wurden sie dann in Empfang genommen von einer Organisation, die sie erstmal gesammelt hat an einem Übernachtungspunkt und sie dann über die türkisch-syrische Grenze in das Gebiet des Islamischen Staates brachte. Und vieles deutet darauf hin, dass der türkische Geheimdienst dabei geholfen hat.
Kapitel 3. Der IS kämpft um sein Staatsgebiet.
Angestachelt vom Hass auf die US-Truppen im Irak und auf die schiitischen Milizen, die in Syrien dem Diktator Assad zu Hilfe eilen, gelingt es dem IS tatsächlich in Rekordzeit ein riesiges Territorium zu erobern, einen Flächenstaat, der vom syrischen Raqqa bis nach Mosul im Nordirak reicht. Doch nicht minder machtvoll stellten sich bald auch die Gegenkräfte auf, mit so unterschiedlichen Partnern wie den NATO-Staaten, den Kurden, mit Iran-gestützten irakischen Schiitenmilizen und der schiitisch dominierten irakischen Armee. Im Januar 2017 rücken sie nach harten Kämpfen in die Hauptstadt des IS ein, das nordirakische Mosul. Auf den Straßen der bereits zurückeroberten Stadtteile herrscht Jubel unter denen, die 2 Jahre unter dem Joch der Hardcore-Islamisten verbracht hatten, unter der bisher radikalsten und grausamsten Erscheinungsform des Dschihadismus.
Mit dem IS ist es aus.
Es gab kein Leben unter dem IS. Kein Essen, keinen Strom, gar nichts.
Obwohl die US-geführte Koalition angeblich Zivilisten schonen will, sind die Verheerungen unübersehbar. Angeblich ist man mit Präzisionsangriffen vorgegangen. In manchen Straßenzeilen ist aber fast jedes dritte Haus nur noch ein Haufen aus zerbröseltem Beton. Anderswo sind die Betondächer V-förmig eingedrückt, so als habe eine gigantische Hand einen Karateschlag darauf gelandet. So sieht auch die Universität von Mosul aus. Jetzt zeigt sich, dass es nicht nur Erleichterung über die Befreiung gibt, sondern auch viel Unmut. Eine Studentin, die sich mit einem Kommilitonen hier versammelt hat, macht ihrer Empörung Luft.
Es gab so viele Opfer durch die Luftangriffe. Durch einen davon wurde meine Freundin getötet. Nicht nur sie hat es getroffen. Viele, viele Zivilisten sind auf diese Art gestorben. Aus meiner Sicht haben die Alliierten das absichtlich getan. Die Stellungen des IS sind doch bekannt. Aber manchmal haben die Alliierten nicht diese Stellungen, sondern zivile Häuser angegriffen. Ich glaube, dass es ihnen darum geht, unsere Stadt gezielt zu zerstören, wie zum Beispiel dieses Universitätsgebäude.
Letzte versprengte Reste der Terrormiliz ziehen sich in unzugängliche Gegenden zurück oder verstärken die Widerstandsnester in Syrien.
Kapitel 4. Russlands Bombenkrieg.
Rund ein Jahr später, im Frühjahr 2018. Ein Mann vom syrischen Presseamt fährt durch eine der frisch zurückeroberten Vorstädte von Damaskus. Was sich hier zeigt, lässt sich tatsächlich nur noch als Flächenbombardement bezeichnen. Zwischen den Bergen aus Schutt und zerborstenem Beton bilden allein die Überbleibsel einzelner Straßen noch Schneisen und erinnern daran, dass hier einmal Menschen wohnten.
Ja, natürlich. Natürlich wurde diese Gegend hier mit schweren Bombenangriffen zerstört. Aber die Abwürfe hatten keine ausreichende Wirkung. Die Aufständischen befanden sich vor allem in den Kellern, den Untergeschossen. Bomben aus der Luft konnten ihnen nichts anhaben. Auch wenn man ein ganzes Gebäude dem Erdboden gleichmacht, das trifft die Aufständischen, die ISler in den betreffenden Stadtvierteln nicht wirklich.
Der Begleiter vermeidet auszusprechen, welche neue Waffe jetzt eingesetzt wird, um den letzten Rest von Widerstand in den Kellern und Trümmern zu brechen. Giftgas. Gegen den IS, aber auch gegen alle Zivilisten, die es nicht rechtzeitig aus den umkämpften Vierteln herausschaffen. Und noch etwas ist neu bei diesem Krieg in Syrien. Statt US-amerikanischen, britischen oder französischen Jets sind es jetzt russische Kampfflugzeuge, die ihre Bombenlast über den vom IS kontrollierten Wohngebieten abwerfen. Russland hat als Newcomer in der Region die Führungsrolle im Krieg gegen den Dschihadismus von den USA übernommen. Denn der damalige US-Präsident Trump hat ernst mit seinem Wahlversprechen gemacht. Er hat die US-Armee weitgehend aus dem Irak und aus Nordsyrien abgezogen.
Kapitel 5. Russland im Fadenkreuz des Terrors.
Russian emergency services have completed emergency rescue operations in the burnt-out Crocus City Hall in Moscow.
Im März 2024 bekennt sich der sogenannte Islamische Staat Provinz Khorasan zum Anschlag auf eine Konzerthalle bei Moskau. Dabei sterben mehr als 140 Menschen. Als mutmaßliche Täter führen russische Sicherheitskräfte eine Gruppe von Tadschiken vor, manche von ihnen mit deutlich sichtbaren Folterspuren am Körper. Stellt sich der im Irak und Syrien zurückgedrängte IS nun neu auf? Nutzt er dabei Gegenden in Afghanistan, die sich der Kontrolle durch die Taliban entziehen? Oder wird er dabei sogar von den Taliban stillschweigend toleriert? Greift die Terrororganisation auf bereits geschaffene Strukturen in den zentralasiatischen Staaten zurück und unter muslimischen Arbeitsmigranten in Russland? Strömen ihm neue Sympathisanten zu, die nun Russland als ihren Hauptfeind betrachten, beseelt davon, sich für die russischen Luft- und Gasangriffe zu rächen? Der kirgisische Journalist Shokruk Saipov glaubt nicht an solche Theorien.
Wenn die Begründung lauten soll, man wolle sich für russische Luftangriffe in Syrien rächen, dann wäre der Zeitpunkt, das zu tun, bereits vor einigen Jahren gewesen. Heutzutage bekommt der IS vom türkischen Geheimdienst bei weitem nicht mehr die Unterstützung wie vor ein paar Jahren. Der IS hat seine Machtbasis verloren. Für mich war der Anschlag von Moskau eine fingierte Operation. Denn der IS verfügt überhaupt nicht mehr über die dazu nötigen Ressourcen.
Nach Analyse des Journalisten ist der Islamische Staat Provinz Khorasan erst nachträglich auf etwas aufgesprungen, das er in Wirklichkeit gar nicht veranlasst hat. Doch wenn ein solcher Großanschlag mit über 140 Toten fingiert gewesen ist, wer könnte dahinter stehen? Wer hätte dafür die Logistik?
Ich halte das für eine Propaganda-Inszenierung Putins, in der der IS, Provinz Khorasan, instrumentalisiert wird. Die Gruppe der tadschikischen Gastarbeiter wird dabei als mögliche Tätergruppe verantwortlich gemacht. Tatsächlich geht es darum, die Bevölkerung nach der Präsidentschaftswahl wieder hinter dem Präsidenten zu versammeln, als dem starken Mann gegen die beiden großen Feinde, IS und Ukraine.
Auch Markus Benzmann von der Rechercheplattform Korrektiv beschäftigt sich seit Jahren mit der Situation in Russland und den ehemals sowjetischen Republiken Zentralasiens. Dass es sich beim Massaker an den Besuchern der Konzerthalle in Moskau um einen Anschlag unter falscher Flagge handelt, das hält Benzmann nicht für ausgeschlossen.
Dem russischen FSB ist alles zuzutrauen. Wir haben es, glaube ich, mit einem Präsidenten zu tun, der aus dem Geheimdienst kommt, dem alle Mittel recht sind. Und das muss man immer im Aspekt haben, ohne in irgendwelche Verschwörungstheorien zu verfallen.
Benzmann aber ist vorsichtiger mit seiner Einschätzung. Denn nach dem Fall von Mossul und der militärischen Niederlage des IS seien einige Arbeitsmigranten, die damals in den Dschihad zogen, möglicherweise heute wieder in Russland.
Ja, die sind ja wieder irgendwann zurückgekehrt, sind ja nicht weg, wenn sie nicht tot sind. Ich könnte mir vorstellen, dass von der Vielzahl, die gegangen sind, auch zurückgekehrt sind. Und die Frage ist, mit welcher Organisationswillen. Es gibt sowohl in Russland als auch in den zentralasiatischen Staaten eine große Zahl von Menschen, die eben die Zeit unter der Ägide in Syrien verbracht haben und dort, wenn sie Männer waren, gekämpft haben oder als Frauen es unterstützt.
Ob die Aussagen des kirgisischen Journalisten Chokhov Saipov eher verschwörungstheoretische Vermutungen sind oder ob es da doch einen Anhaltspunkt für gibt, auch darüber will ich nun sprechen mit unserer Osteuropa-Expertin Sabine Adler, die mir zugeschaltet ist. Hallo Sabine.
Hallo.
Diese Aussage des kirgisischen Journalisten, wie schätzen Sie es ein? Kann es wirklich sein, dass es sich bei dem Angriff um einen Anschlag unter falscher Flagge handelt?
Man kann das nicht ausschließen, dass das tatsächlich jemand ganz anders war, dass es ein Anschlag unter falscher Flagge war. Jeder denkt das sofort wahrscheinlich daran, dass 1999 in Moskau, in Buinaks und Wolgodonsk russische Wohnhäuser beziehungsweise dagestanische Wohnhäuser in die Luft gesprengt wurden. Und es wurde damals gesagt, das seien tschetschenische Terroristen gewesen und tatsächlich war es aber wahrscheinlich so, es gibt jedenfalls sehr viele Anzeichen dafür, dass es der russische Geheimdienst FSB war. Das heißt also, das kann sein, es kann aber auch sein, dass es tatsächlich tadschikische Attentäter waren.
Der Leiter der russischen Sicherheitsbehörde, Alexander Bortnikow, hat sich überzeugt gezeigt, dass die festgenommenen Tadschiken die Täter sind, in der Tat. Und in Russland gibt es eine große tadschikische Diaspora. Ist denn von diesen Arbeitsmigranten zuvor schon jemals ein Sicherheitsrisiko ausgegangen?
Mir ist überhaupt nichts bekannt von dieser Art und Weise, im umgekehrten Schluss aber allerdings schon, dass nämlich es für tadschikische Arbeitnehmer extrem gefährlich ist, in Russland zu arbeiten. Das liegt daran, dass sie wirklich in ausbeuterischen Verhältnissen gehalten werden, dass ihnen zum Beispiel die Arbeitserlaubnis entweder ganz bewusst vorenthalten wird oder sie sehr hinausgezögert wird. Und damit werden diese Arbeiter auch extrem erpressbar. Sie sind in so einem halblegalen Status. Also umgekehrt kennt man diese Fälle, dass es irgendein Sicherheitsrisiko von den Tadschiken in Russland selbst ausgegangen ist. Das habe ich bislang so noch nicht gehört. Aber es gab durchaus in anderen Ländern, nämlich insgesamt in 10 Ländern, sowohl verübte als auch geplante Terroranschläge. Der tadschikische Präsident Ramon hat gesagt, das waren 24 Tadschiken, die deswegen festgenommen worden sind, unter anderem in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen und auch in den Niederlanden. Und das Ganze spielt sich ab vor dem Hintergrund, dass Tadschikistan erstens ein wirklich sehr armes Land ist, dass es ein Bürgerkriegsland war, bis 1997, 5 Jahre Bürgerkrieg mit bis zu 100.000 Todesopfern, dass 70% der Bevölkerung auf dem Lande leben und das nicht irgendwie, sondern komplett ohne Infrastruktur und jegliche Perspektiven. Und um nochmal von dem Präsidenten zu reden, der unterhält ein absolut korruptes, autoritäres Regime, das jegliche Art von Opposition ausschaltet und das damit natürlich auch befördert, dass sich Regimekritiker, Regimegegner radikalisieren.
Hat Russland wiederum in Bezug auf die Tadschiken im Land oder in seiner Außenpolitik Fehler gemacht, auch die sich jetzt vielleicht rächen?
Also natürlich diese Fehler, die ich benannt habe, der Umgang eben mit den Arbeitsmigranten, der wirklich unterirdisch ist. Und außenpolitisch ist es so, dass sich die Tadschiken ja seit Jahren als IS-Kämpfer anwerben lassen, zum Beispiel für Einsätze in Syrien und im Irak, das ist verbrieft. Und es war ja auch schon die Rede von dieser Untergruppierung Islamischer Staat Provinz Khorasan in Afghanistan. Und jetzt wird es interessant, denn der Kreml unterhält Kontakte zu den Taliban. Und die Taliban sind die Hauptrivalen von diesem Islamischen Staat Provinz Khorasan. Das heißt also, da wird eine Gegnerschaft auch benutzt, um zu rekrutieren und auch zu motivieren.
Sabine, was ist denn mit der tadschikischen Diaspora in Russland? Die hat offenbar gegen die offensichtliche Folter bei den mutmaßlichen Terroristen, den Tadschiken, nicht protestiert.
Die Tadschiken sind im Land, in Russland, ja eine wirklich geknechtete, unterdrückte Bevölkerungsgruppe, die auf der einen Seite ganz wichtig ist für den russischen Arbeitsmarkt, auf der anderen Seite eben ja fast rechtlos ist. Dass die sich jetzt nicht solidarisieren mit denen als Terroristen zur Schau gestellten Landsleuten, das ist unter diesem Aspekt, finde ich, nachvollziehbar. Umgekehrt war es auffällig, dass auch in Russland niemand protestiert hat, wie die immerhin ja noch nicht verurteilten Terrorverdächtigen behandelt wurden. Das waren einzelne Bürgerrechtsgruppen und wir wissen ja, wie in Russland gerade NGOs, Bürgerrechtsgruppen behandelt werden. Sie sind ja fast selber an den Rand gedrängt und haben wirklich größte Not, sich überhaupt noch frei zu äußern. Das, was in Russland vor sich geht in Bezug auf die muslimische Menschen aus Zentralasien, ist, dass diese Arbeitsmigranten für sich sagen, Russland ist schon auch das Land der Ungläubigen. Und das hat sich unter der Betonung von Putin fortgesetzt. Also Putin betont sehr, sehr viel stärker als in den früheren Jahren die christlich-orthodoxe Religion. Die Führung des Landes und die Entwicklung des Landes sei den Russen als Titularnation zu verdanken. Das soll jetzt auch noch ausgebaut werden. Das heißt, da kommt so ein russischer Chauvinismus zusammen mit einem antimuslimischen Rassismus. Und der richtet sich eben gegen die Menschen aus Zentralasien, aber auch aus dem Kaukasus, also Stichwort Tschetschenien, Dagestan, auch Inguschetien. Das sind ja auch immer wieder Menschen, die wirklich sehr diskriminiert werden in Russland.
Sabine, noch mal kurz zum Schluss. Russland hat die Schuld sofort auch für den Anschlag der Ukraine zugeschoben. Was weiß man darüber? Hat sich das erhärtet?
Also das ist eine Schuldzuweisung, die rein propagandistisch ist. Herhalten musste als Beweis, dass sich die Tatverdächtigen in Richtung Ukraine angeblich bewegt haben. Aber wenn man mal auf der Karte guckt, wenn man von Moskau sich westwärts bewegt, dann kommt man auch ganz leicht in Belarus an. Die wurden bei Bryansk gefasst und Bryansk liegt zum Beispiel näher an Belarus als an der Ukraine. Das war aber für diese gesamte Darstellung nicht wichtig. Diese Unterschiede wurden auch nicht gemacht. Es wurde auch nicht geklärt, warum diese Tatverdächtigen überhaupt diese 5 Stunden lange Fahrt bis dahin unbehelligt machen konnten. Also das ist eine ganz, ganz windige Geschichte. Die russischen Sicherheitskräfte sehen dabei sehr schlecht aus und es geht einfach, glaube ich, um diesen propagandistischen Effekt, dass wenn man Terroristen, Tadschiken und Ukraine in einen Zusammenhang bringt und nennt, dann bleibt das irgendwie hängen und dann ist die Ukraine im Moment als Hauptfeind mitgenannt. Ich glaube, genau darum ging es, denn es gibt keinerlei Belege dafür.
Soweit meine Kollegin und Osteuropa-Expertin Sabine Adler über mögliche Hintergründe des Anschlags bei Moskau Ende März dieses Jahres und darüber, welche Rolle die tadschikische Diaspora dabei gespielt haben könnte und ob die sogenannte ukrainische Spur tatsächlich sich erhärtet hat. Danke für das Gespräch, Sabine.
Danke.
Im nächsten Podcast geht es um den gewaltigen Bauboom für Luxushotels und Einkaufszentren in der Elfenbeinküste. Der führt dazu, dass die früheren Bewohner über Nacht und ohne eine Alternative zu haben ausziehen müssen. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.